2024 ist ein Superwahljahr.
Es gibt einfach einen Rechtsruck.
Deutschland erlebt einen Rechtsruck.
Ist das, was wir hier gerade beschrieben haben, der sogenannte Rechtsruck?
Warum driftet die Jugend nach rechts?
Ja, das ist, glaube ich, eine Frage, die sich viele vor allem nach der Europawahl und den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen gestellt haben. Und ich muss sagen, ich war auch echt schockiert von den Ergebnissen.
Ging mir genauso. Vor allem im Hinblick auf die kommenden Monate dieses Jahres. Und kleiner Disclaimer für alle, die uns aus der Zukunft zuhören, wir sprechen gerade über das Jahr 2024.
So sieht's aus. Aber was ist eigentlich so besonders an diesem Jahr, außer, dass es das chinesische Jahr des Drachen ist?
Okay, diese Info freut sicher alle Horoskopfans, aber aus politischer Sicht ist 2024 vor allem auch ein sogenanntes Superwahljahr.
Genau, klingt erstmal ein bisschen hochtrabend, aber 2024 macht diesem Begriff wirklich alle Ehre. Denn weltweit wird oder wurde in mehr als 60 Staaten teilweise mehrfach gewählt. Das ist halt einfach mal knapp die Hälfte der Weltbevölkerung.
In Deutschland kann ja je nach Bundesland sogar bis zu 3-mal abgestimmt werden.
Wie sieht's aus? Kriegst du alle Wahlen zusammen?
Ich kann es mal versuchen. Also Europawahl, Landtagswahlen, Kommunalwahlen und natürlich nicht zu vergessen die Wiederholung der Bundestagswahl in ein paar Berliner Wahlbezirken.
Ja, da ist wirklich viel los dieses Jahr und vor allem auch deswegen spannend, weil wir schon mal so einen kleinen Vorgeschmack auf die Bundestagswahl im nächsten Jahr bekommen können.
Spannend, aber auch beängstigend, wie wir schon am Anfang der Folge gehört haben. Allerdings muss man dazu sagen, dass aktuell medial von einem Rechtsruck in Europa und Deutschland gesprochen wird, jedoch verharmlosen wir mit diesem Ausdruck die jahrelange Kontinuität extrem rechter Politik und Gewalt. Migrantische oder jüdische Communities werden in ihrem Alltag regelmäßig damit konfrontiert. Die Attentate in Halle und Hanau kommen mir da immer wieder in den Kopf.
Das stimmt natürlich. Trotzdem scheint es so, dass rechtsextreme Narrative online immer populärer werden, auch bei jungen Leuten. Aber zu unserem Glück haben wir bei Modus und Zeno ja genau zu diesem Thema das Projekt Rekordar. Da gucken wir uns nämlich die Präsenz von Hassrede einschließlich der Narrative und visuellen Strategien auf verschiedenen TikTok-Kanälen an. Welche Schlüsselnarrative der Hassrede gibt's denn da eigentlich genau?
In Deutschland und Österreich sind das vor allem folgende. Die Nostalgie zum Dritten Reich, Anti-Wokeness, beispielsweise das Framing von politischen Gegnern als linksgrün versifft, Anti-Establishment sowie Verschwörungsmythen der ReichsbürgerInnenbewegung, White Supremacy, also der Glaube an eine Überlegenheit der weißen Rasse, Antisemitismus, Misogynie und Antifeminismus, Anti-LGBTQIA+, also Diskriminierung aufgrund von Sexualität oder Geschlechteridentitäten, Heimatromantisierung und Anti-Immigration, im Grunde Kriminalisierung und Hass gegen Menschen anderer Kulturen, Religionen und Herkunftsländer.
Das ist echt die volle Bandbreite und da steht dann schnell die Frage im Raum, welchen Einfluss haben soziale Medien wie TikTok auf die kommenden Wahlen, vor allem bei jungen Menschen?
Fakt ist hier, rechtsextreme AkteurInnen sind längst auf Social Media unterwegs und predigen dort ihre problematischen Inhalte, leider oft mit Erfolg.
Genau, und deshalb setzen wir uns in dieser Folge mit der Fragestellung auseinander, warum Plattformen wie TikTok zentral sind für rechtsextreme AkteurInnen, um für Wahlen zu mobilisieren und ihre Inhalte und Narrative zu verbreiten.
Wir schauen uns an, wie das genau geschieht und sprechen auch mit unseren Gästen Jasmin und Kybra von der Narrative Change Academy darüber, welche Konsequenzen das gesamtgesellschaftlich hat und was wir dagegen tun können. Die beiden werden wir später noch einmal genauer vorstellen.
Und damit herzlich willkommen bei Modus Extrem. Okay, bevor es jetzt ans Eingemachte geht, müssen wir aber noch einen kleinen Exkurs machen und über ein Projekt sprechen, auf dessen Ergebnisse und Analysen wir uns während der Folge immer wieder mal beziehen werden. Wir haben es vorhin schon kurz erwähnt, ich spreche natürlich von Rekordar. Issa, du warst ja auch Teil des Projektteams. Magst du mal kurz umreißen, was ihr da genau macht bzw. gemacht habt?
Sehr gern. Also unser generelles Ziel mit Rekordar ist es, das Wissen zur Entwicklung und Verbreitung von rechtsextremer Hassrede online im deutschsprachigen Raum weiter auszubauen, um diesem effektiv mit Gegenmaßnahmen entgegentreten zu können.
Klingt nach einem großen Vorhaben. Welches Wissen erhofft ihr euch denn da genau?
Also, wir untersuchen beispielsweise Fragen wie, ist rechtsextreme Hassrede auf TikTok präsent und wie sieht sie dort aus? Wird TikTok genutzt, um andere User auf rechtsextreme Fringe-Plattformen zu verweisen und wenn ja, wie? Welche Strategien nutzen AkteurInnen zur Rekrutierung? Und welche Inhalte bzw. Narrativen werden von rechtsextremen AkteurInnen geteilt und wie werden diese aufbereitet?
Kannst du da noch was zu eurer Methodik sagen? Also wie seid ihr da genau vorgegangen?
Ja, innerhalb des Projektes nutzen wir einen Mixed Method Approach, also eine Mischung aus qualitativen und quantitativen Analysemethodiken. Das ist notwendig, weil das Projekt, wie eben beschrieben, viele verschiedene Ebenen umfasst und unterstützt wird das Ganze teils durch computergestützte Datensammlung und Analysen.
Gibt es denn da schon erste Erkenntnisse, von denen du berichten kannst?
Ja, wir können schon sagen, dass vor allem implizite Hassrede durch visuelle Sprache verbreitet wird. Dafür ist TikTok als audiovisuelle Plattform die perfekte Anlaufstelle. Eine klare ideologische Zuordnung fällt meistens leider schwer. Es gibt oft bindende Elemente und Hassrede gegenüber marginalisierten Gruppen, zum Beispiel MuslimInnen und muslimisch gelesenen Menschen. Generell kann man sagen, dass das rechtsextreme Ökosystem, welches wir identifiziert haben, sehr weitläufig, also groß, heterogen und sehr divers ist. Außerdem generieren rechtsextreme AkteurInnen große Reichweiten und erreichen dabei viele junge NutzerInnen.
Junge NutzerInnen ist ein gutes Stichwort. Die auf Social Media zu erreichen, lohnt sich nämlich vor allem auch für zukünftige Wahlen.
So sieht's aus.
Ja, wenn wir über Social Media in Zusammenhang mit Wahlen sprechen, muss ich erstmal direkt an den Datenmissbrauchsskandal von 2018 von Facebook und Cambridge Analytica denken.
Stimmt, damals kam ja raus, dass unrechtmäßige Daten von Millionen Facebook-NutzerInnen erworben, verarbeitet und für politische Zwecke missbraucht worden sein sollen.
Sehr krass. Wir wollen heute aber über eine Plattform sprechen, die, was ihr Alter betrifft, im Vergleich zu Facebook zwar noch ein Baby ist, die aber mittlerweile gar nicht mehr wegzudenken ist und weltweit unfassbar viele Menschen erreicht.
Ja, es geht natürlich um TikTok. Und Michi, wie sieht's bei dir aus? Nutzt du TikTok regelmäßig?
Ja, ganz selten. Aber ich bin eher passiver Konsument, würde ich sagen.
Okay, gut. Ich glaub dir das einfach mal. Wir brauchen jetzt auch nicht anfangen, TikTok zu erklären, aber vielleicht machen wir einen kurzen Abriss, was die App so besonders macht.
Ja, man kriegt halt hyperpersonalisierten Content auf der eigenen sogenannten For You-Page ausgespielt und der Algorithmus erkennt eben extrem schnell, was mir gefällt und passt den Content dementsprechend an. Ich bin also mehr oder weniger in meiner eigenen Content-Bubble gefangen und meine For You-Page sieht dann zum Beispiel ganz anders aus als deine For You-Page.
Genau, und dadurch, dass es eben ein audiovisuelles Medium ist, ist es beispielsweise im Vergleich zu einem reinen Textformat besonders wirkungsvoll, wenn es darum geht, Emotionen auszulösen und nachfolgende Reaktionen anzustoßen.
Man kann sagen, umso mehr ein Video es schafft, gewisse Emotionen hervorzurufen, also spezifisch Wut, Angst oder Empörung, desto häufiger interagieren Menschen mit diesen Inhalten.
Ja, und wenn man sich da immer weiter reinziehen lässt, kann man eben auch schnell mal in ein sogenanntes Rabbit Hole reinfallen.
Ja, das klingt doch wie die perfekte Spielwiese für rechtsextreme AkteurInnen, oder?
Leider ja, vor allem, weil die besonders gut darin sind, genau diese Emotionen durch ihre Inhalte auszulösen und erreichen so über den Algorithmus auch einfach mehr Menschen.
So werden gezielt Narrative gestreut, die bei NutzerInnen schnell hängen bleiben können, ohne die Inhalte zu hinterfragen. Was das für Narrative sind, dazu kommen wir später nochmal.
Ja, und vor allem wurde die Abwesenheit anderer politischer AkteurInnen und das dadurch entstandene Informationsvakuum ausgenutzt und gefüllt.
Ja, das wurde halt teilweise echt versäumt und TikTok ist eben wie viele andere soziale Medien ein Raum, aus dem Menschen politische Bildung und Nachrichten schöpfen.
Genau, und die Inhalte rechter AkteurInnen sind im Vergleich zu anderen optimal an die Gelegenheiten der Plattform angepasst. Also es werden zum Beispiel gute Hooks verwendet, die einen dazu bewegen, weiterzuschauen.
Also du meinst sowas wie in die Richtung, die Bundesregierung will nicht, dass du das weißt.
Ja, so ungefähr. Außerdem werden komplexe Themen auf einfache Aussagen runtergebrochen und visuell ansprechend aufbereitet.
Oh ja, da fällt mir direkt das Stichwort Fashwave ein, wenn es um visuelle Aufbereitung und Ästhetik geht. Magst du vielleicht mal kurz erklären, was das ist?
Gern. Fashwave ist im Endeffekt eine rechtsextreme Ästhetik. Hier wird historische Faschismusästhetik, Militarismus und Männlichkeitsbilder mit visuellen Effekten wie Bildstörungen und Neonfarben vermischt. Stell dir einfach sehr flashy und bunte Videos vor, die einen Remix aus Techno-Musik und faschistischen Reden unterlegt werden.
Okay, jetzt wird's, glaube ich, mal Zeit, dass wir über die Inhalte sprechen, die rechte AkteurInnen da so auf TikTok verbreiten. Was hat denn die Analyse aus Recordar so ergeben?
Oh, das ist total unterschiedlich. Da geht's von politischen Reden, Lip-Syncs zu Rechtsrock, rechter Ästhetik, also zum Beispiel der Glorifizierung der Kreuzzüge oder Militär bis hin zum Bild europäischer und germanischer Männlichkeit, nuklearer Familien, Naturverbundenheit und Bruderschaft.
Puh, da wird ja echt einiges zusammengeworfen. Es gibt aber auch konkrete Narrative, die gestreut werden, um gewisse Stimmungsbilder anzuheizen. So kann man dann auch ganze Wahlen beeinflussen.
Genau, ein Klassiker ist zum Beispiel antimuslimischer Rassismus. Über den sprechen wir später auch nochmal genauer. Weitere Narrative sind Anti-Elitismus, Antifeminismus und natürlich das Thema Männlichkeit.
Ja, da haben wir sicher alle noch das unangenehme Video des AfD-Politikers Maximilian Krah im Kopf, in dem er uns erklärt, dass echte Männer recht sein sollen.
Schau keine Pornos. Wähl nicht die Grünen. Geh raus an die frische Luft. Steh zu dir. Sei selbstbewusst. Guck geradeaus. Und vor allem, lass dir nicht einreden, dass du lieb, soft, schwach und links zu sein hast. Echte Männer sind rechts. Echte Männer haben Ideale. Echte Männer sind Patrioten. Dann klappt's auch mit der Freundin.
Ja, das meint er leider ernst.
Ja, leider. Aber auch Migration als vermeintliches Sicherheitsproblem und ewiger Sündenbock sowie Grünen-Bashing sind allerseits beliebte Erzählungen.
Und über diese Narrative und Inhalte bilden sich regelrechte Gemeinschaften auf TikTok. Also UserInnen interagieren miteinander und unterstützen sich gegenseitig.
Also basically positive vibes with a bit of fascism. Aber ja, das sind teilweise echt eigene Ökosysteme.
Gibt es da eigentlich irgendwelche Gemeinsamkeiten innerhalb dieser Gruppen?
Ja, wir haben bei Rekordar eine Clusteranalyse gemacht und festgestellt, dass es bestimmte ideologische Elemente gibt, die sich durch das gesamte rechtsextreme Ökosystem durchziehen. Aber manche Elemente finden sich auch nur in spezifischen Communities wieder.
Community klingt irgendwie erstmal so harmlos. Das sind die aber natürlich nicht. Welche Communities gibt es denn da so?
Wir können vor allem vier größere Communities identifizieren. Nummer eins umfasst rechtspopulistisches Establishment und Alt-Right-AkteurInnen. Nummer zwei die Neonazi-Musik-Subkultur. Nummer drei sind hauptsächlich verschwörungsorientierte pro-russische AktivistInnen. Und Nummer vier ist die rechtsextreme Impfgegnerbewegung.
Wilde Mischung auf jeden Fall.
Ja, und von den Usern, die wir analysiert haben, finden sich bei ca. 53% rechtspopulistische Einstellungen wieder. Und junge User konnten wir mehrheitlich in Community 1, also bei rechtspopulistischem Establishment und Alt-Right-AkteurInnen einordnen. Hier gibt es also einen klaren generationellen Unterschied im rechtsextremen Spektrum.
Okay, aber lass uns nochmal kurz zu den Wahlen zurückrudern. Stichwort Europawahl. Da frage ich jetzt mal ganz blöd. Warum interessieren sich rechte AkteurInnen eigentlich so für die Europawahl, wenn sie doch eigentlich im Herzen Nationalisten sind? So nach dem Motto, wir sind Europäer, aber wir sind gegen die EU?
Ja, klingt erstmal widersprüchlich, aber auch rechte AkteurInnen sehen sich als EuropäerInnen und sind stolz auf geteilte europäische Werte oder Errungenschaften. Also zum Beispiel die altgriechische Demokratie, die römische Rechtstradition und das Christentum.
Hier spielt auch eine gewisse Identität und ein bestimmtes Narrativ eine Rolle. Wir gegen sie. Und dabei sind wir, die EuropäerInnen, und sie, damit sind vor allem MuslimInnen gemeint, die Nicht-EuropäerInnen. Man will sich zusammenfinden im Kampf gegen einen vermeintlichen gemeinsamen Feind.
Genau, das kann man wie ein Bindeglied der europäischen Rechten sehen. Außerdem haben rechtsextreme AkteurInnen mittlerweile erkannt, dass die Auswirkungen von Globalisierung und Europäisierung unvermeidbar sind und dass sie ihre Narrative und Strategien dementsprechend anpassen müssen.
Aber bei all dem Stolz auf Gemeinsamkeiten und vereinten Widerstandsgedanken legen sie auch besonderen Wert darauf, dass jeder europäische Staat in deren Augen seine kulturellen Eigenheiten hat und die sollen ihrer Meinung nach absichtlich durch die EU gefährdet werden.
Somit kommt das Interesse und die Kritik rechter AkteurInnen an der EU primär aus einer Souveränitätsperspektive heraus und ist durch ethnokulturelle Gründe motiviert.
Daher kommt auch die Idee, dass die EU das angebliche Ziel haben soll, zu einem kulturellen Melting Pot zu werden, indem sie unkontrollierbare Migration aus anderen Ländern in der Welt zulässt. Da sind wir dann endgültig bei den Verschwörungsmythen angekommen.
Und voilà, wer hätte damit gerechnet, die große Angst vor der angeblichen Islamisierung Europas kommt zum Vorschein.
Ja, leider ein altbekanntes Narrativ und ich glaube, an dieser Stelle wäre auch ein guter Moment, um Yasmin und Kybra von der Narrative Change Academy mit in das Thema einzubinden, oder? Die beiden können sich ja mal kurz vorstellen.
Mein Name ist Yasmin, ich bin die Leitung der Narrative Change Academy, ein Projekt der Jungen Islamkonferenz und bin die stellvertretende Leitung auch der Jungen Islamkonferenz und wir sind eine der größten Programmlinien der Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa.
Hi, ich bin Kybra, Netzwerkmitglied der JDK und eine von drei Fellows des ersten NCA-Jahrgangs.
Wir haben die Narrative Change Academy ja bereits anfangs kurz erwähnt. Im Projekt geht es vor allem darum, Räume zu schaffen, die explizit für junge Menschen gedacht sind, die aus Europa kommen, unterschiedliche Hintergründe und Erfahrungen haben und die gemeinsam in diesen Räumen existieren und auch bestimmen dürfen, wer sie sein wollen und nicht darüber streiten müssen, wer sie sind und wie sie von außen definiert werden.
Genau, und sie wollen auch Narrative sichtbar machen, die bisher unsichtbar sind. Narrative, die auf Vielfalt, Toleranz und Zugehörigkeit beruhen und vor allem aber auch auf geteilter Menschlichkeit.
So, jetzt sprechen wir ja schon die ganze Zeit von Narrativen und wie die von verschiedenen AkteurInnen genutzt werden, um gewisse Inhalte zu transportieren. Aber was genau versteht man eigentlich unter einem Narrativ?
Also wenn wir von Narrativen sprechen, dann meinen wir eine Interpretation der Welt aus einer bestimmten Perspektive. Man kann sagen, dass das Ziel von Narrativen immer ist, einen Sinn und auch einen Wertezusammenhang darzustellen. Wir können als Beispiel zum Beispiel das US-amerikanische Narrativ des Tellerwäschers, der Millionär werden kann, nehmen oder auch das Ideal von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, das aus der Französischen Revolution kommt. Wenn wir in Medien und in die Politik schauen, dann werden Narrative aber dort häufig nicht als Narrative eingeführt, also als eine Interpretation, eine Deutung von der Welt, sondern als die Interpretation. Und das ist natürlich etwas, was problematisch ist, denn damit bekommen Narrative einen Wahrheitsanspruch und verwandeln sich dabei mehr oder weniger auffällig in Propaganda.
Und so eine Propaganda, von der Jasmin da spricht, wird dann gerne auch mal vor Wahlen benutzt, um die eigene Agenda als vermeintliche Wahrheit zu verkaufen. Das kann echt gefährlich werden.
Aber natürlich sind Narrative nicht immer nur böses Propagandawerkzeug oder problembehaftet. Sie sind vielseitig und können auch dazu beitragen, die Demokratie zu stärken. Aber dazu später mehr. Jasmin bereitet vor allem ein ganz bestimmtes Narrativ Sorgen.
Und es gibt ein Zitat von Catherine McKinnons, die sagt, dominant narratives are not called stories, they are called reality. Und das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass wenn Narrative und vor allem gesellschaftliche Narrative sehr, sehr stark sind, dann können sie als Wahrheit wahrgenommen werden und nicht mehr als einzelnes Narrativ. Und das ist etwas, das vor allem bei antimuslimischen Narrativen der Fall ist, weil sie so oft reproduziert werden und so über so lange Zeit schon reproduziert werden.
Solche antimuslimischen Narrative sind teilweise schon richtig alt und haben sich bereits über Jahrhunderte etabliert.
Ja, und die Darstellung vom Islam und MuslimInnen in der Öffentlichkeit und in westlichen Medien bedient oft ein bestimmtes Agenda-Setting oder gewisse Vorurteile.
Man kann also insgesamt sagen, dass das Neue und das am zeitgenössischen antimuslimischen Rassismus das Merkmal, das ist, dass Integrations- und Migrationsdebatten vermischt werden und dass dieser Rassismus auch eine Form von Zugehörigkeit und Nichtzugehörigkeit erfüllt. Das heißt, es wird reguliert, wer Teil der Gesellschaft sein darf und wer auch deutsch sein darf und wer nicht dazugehört und mit Attributen auch wie anders und fremd belegt wird. Und das zeigt sich auch auf inhaltlicher Ebene, wenn wir zum Beispiel in verschiedene Presseorgane gucken. Also alle einschlägigen Studien zeigen, dass es eigentlich eine Einheitlichkeit gibt, wenn es um die Darstellung von Islam und Musliminnen geht. Und dieses prinzipiell analoge Framing besteht auch über Rechts- und Linksdifferenzen hinweg an der Stelle. Das heißt, man kann wirklich sagen, dass die Darstellung des Islam ein Mainstream-Phänomen ist und dass MuslimInnen in den Medien als homogene Masse wahrgenommen werden, die als bedrohlich und gleichzeitig rückständig erscheint.
Ja, das Mainstreaming, das Jasmin hier nennt, ist auf jeden Fall auch ein wichtiges Thema. Das schauen wir uns später nochmal genauer an. Aber welche antimuslimischen Narrative sind das eigentlich genau, die so weit verbreitet sind?
Und damit einhergehen auch die zentralen antimuslimischen Narrative, die uns immer wieder begegnen. Und das ist einmal das Narrativ der Unterdrückung. Das heißt, Frauen, die Hijab tragen, die das nicht freiwillig tun. Das Narrativ der Bedrohung. Hier geht es um Themen wie Islamisierung, Überfremdung. Dann auch ganz viele starke Gewaltnarrative. Das heißt, wir kennen alle die Berichterstattung zu Clans und auch zu Drogenkriminalität, wo Verbindungen hergestellt werden. Und das Narrativ der Parallelgesellschaft, was in Deutschland auch sehr stark ist, wo es darum geht, dass Menschen sich nicht integrieren wollen, dass sie nicht Deutsch lernen wollen, dass es Parallelgesellschaften in unserer Gesellschaft gibt.
Da kommt einem leider vieles bekannt vor und genau mit solchen Narrativen schaffen es rechte AkteurInnen auf Social Media Emotionen bei UserInnen auszulösen und gewisse Bilder in ihrem Kopf zu erzeugen.
Ja, und manchmal muss man diese Bilder auch gar nicht im Kopf erzeugen, sondern kann die einfach mit KI künstlich erstellen. Darüber haben wir übrigens auch schon mal eine Folge gemacht, die verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Aber kommen wir zurück zu den Emotionen. Die spielen nämlich eine unglaublich wichtige Rolle bei der Teilnahme junger Menschen im Extremismus.
In der Wissenschaft schenken wir dem Aspekt der Mobilisierung durch Emotionalisierung bisher noch relativ wenig Aufmerksamkeit. Extremistische AkteurInnen haben dieses Potenzial aber längst erkannt und nutzen das auch gekonnt aus.
Ein ganz wichtiger Faktor ist dabei auch das Gefühl von Zugehörigkeit. Die Teilnahme junger Menschen kann nämlich in erster Linie nicht durch politisches Interesse oder Rationalität begründet werden, sondern hauptsächlich über das Bedürfnis, dazugehören zu wollen.
Ja, und wie bereits gesagt, sind die Inhalte auf TikTok oder anderen Plattformen eben perfekt darauf zugeschnitten, gewisse Emotionen zu erwecken und Bedürfnisse anzusprechen.
Hier spielen besonders Symbole oder Ästhetiken eine große Rolle, über die eine Art Zugehörigkeitsempfinden ausgestrahlt werden soll.
Das passt dann übrigens auch wieder zum Thema Nationalismus, den wir vorhin schon besprochen haben. Der wird nämlich neben dem Streben nach politischer Autonomie auch durch das Wecken von Emotionen im Zusammenhang mit kollektiver Identität, Zugehörigkeit, Widerstand und Rebellion befeuert.
Okay, Emotions are key, kann man glaube ich sagen, wenn es darum geht, Menschen online zu mobilisieren. Aber warum wirken gerade polarisierende und diskriminierende Inhalte so gut auf sozialen Medien? Kybra sieht hier auch die Dynamik der Plattform in der Verantwortung.
Social Media Plattformen wie Instagram werden recht schnell als Empowering Tools wahrgenommen, wobei so Begriffe aus den Interface Studies wie Direct Manipulation schon darauf hinweisen, dass es manipulative Momente auf Social Media Plattformen gibt. Bei dem Begriff Manipulation schwingt direkt etwas Machtvolles mit und im Grunde wissen wir alle mehr oder weniger, dass es auch manipulative Momente gibt. Beispielsweise Algorithmen, die durch Sammlungen von intimen Daten auf meinem persönlichen User Interface mystischerweise das anzeigen, was ich vor 10 Minuten gedacht habe. Natürlich sind das keine mystischen Vorgänge, vielmehr sichtbare Momente der mehr oder weniger unsichtbaren Datenerfassung. Worauf ich hinaus möchte, auf Social-Media-Plattformen würden sich nicht polarisierende oder diskriminierende Inhalte verbreiten, wenn sie nicht erfassbar, reproduzierbar, also bereits verbreitet wären.
Durch die Art und Weise, wie die Algorithmen der Plattform funktionieren, befindet man sich relativ schnell in einer Art Echokammer, die bestimmte Inhalte immer wieder reproduziert und eine Art Informationsvakuum erzeugt, welches Menschen auch beeinflussen kann.
Ja, somit bilden Social-Media-Plattformen theoretisch verschiedene Meinungen und Inhalte der Gesellschaft ab. Allerdings eignet sich reißerischer und populistischer Content besonders gut, um schnell und einfach verbreitet zu werden. Diesen Effekt kann man sich aber auch zunutze machen.
Um es herunterzubrechen, Social-Media-Plattformen können metaphorisch als Spiegel einer Gesellschaft gelesen werden, der nicht transparent ist, sondern spiegelt, aber nicht gespiegelt werden muss. Narrativkampagnen können beispielsweise genau auf solche Momente hinweisen, neben den diskriminierenden Inhalten eben diskriminierungssensible Inhalte verbreiten und diesen metaphorischen Spiegel auch umkehren.
Schöne Metapher, finde ich. Jetzt haben wir gerade eben ja schon über das Informationsvakuum auf Social Media gesprochen. Und hier muss man ganz klar sagen, dass beispielsweise auf TikTok rechte AkteurInnen dieses Vakuum wirklich stark für sich vereinnahmt haben.
Ja, und dadurch haben sie es tatsächlich geschafft, eine gewisse Deutungshoheit für ihre Interpretation politischer Debatten zu gewinnen und vermeintliche Antworten darauf zu liefern.
Und sie können hier Inhalte so gestalten, dass sie eine besonders breite Masse an Menschen ansprechen. Auch die, die vielleicht nicht unbedingt rechtes Gedankengut haben.
Wir sehen die Erfolge dieses Vorgehens auch in der Normalisierung problematischer Narrative in der gesellschaftlichen Mitte. Also beispielsweise, dass Migration ganz selbstverständlich als Bedrohung und Sicherheitsrisiko dargestellt wird. So verbreiten sich dann auch Begriffe wie Migrationswelle. Das Ganze wird auch liebevoll Mainstreaming genannt.
Klingt vielleicht harmlos, aber ist wirklich ein großes Problem. Das sieht man auch deutlich am Beispiel von antimuslimischen Erzählungen.
Also wir können vor allem bei antimuslimischem Rassismus sagen, dass es ein Mainstream-Phänomen ist, das von links bis rechts übergreifend gesellschaftlich akzeptiert ist. Auch antimuslimische Narrative sind keine Narrative, die jetzt besonders im rechten Spektrum vorkommen, sondern die wirklich über alle gesellschaftlichen Schichten gleichwertig verteilt sind und auch gleichwertig akzeptiert sind. Also das ist bei antimuslimischem Rassismus die Herausforderung auch häufig, dass dieser Rassismus von der Mehrheitsgesellschaft nicht als Rassismus wahrgenommen und anerkannt wird an Stellen.
Diese Verbreitung und Normalisierung von antimuslimischem Rassismus in der Gesellschaft hat für Betroffene ernsthafte Folgen und sorgt für Generalisierung und Ausgrenzung.
Damit verbunden sind Fragen wie, wie werden Musliminnen eigentlich zum anderen gemacht? Warum wird Deutschsein und muslimisch sein oft als Gegensatz empfunden? Und wer wird eigentlich am Ende auch muslimisch markiert? Da gibt es einen Prozess der Essentialisierung, der stattfindet. Und das heißt, damit ist gemeint, dass Menschen anhand eines Merkmals zu einer Gruppe zusammengefasst werden, ungeachtet davon, was eigentlich die Unterschiede zwischen diesen Menschen sind.
Und diese generalisierte Zusammenfassung zu einer Gruppe wird dann beispielsweise strategisch von rechten AkteurInnen online genutzt, um Hass und Angst zu schüren.
Ich skizziere das mal ganz kurz. Man kann sich das wie folgt vorstellen. Es gibt ein Merkmal, das ist in unserem Fall das Muslimischsein, das Menschen nutzen, um MuslimInnen zu einer Gruppe zusammenzufassen, die angeblich alle die gleichen Eigenschaften, alle die gleichen Vorlieben, alle die gleichen Einstellungen haben. Das heißt, es findet eine Homogenisierung statt mit die sind alles so. Und am Ende wird alles auf dieses Merkmal zurückgeführt, sodass es beispielsweise nicht mehr um politische Entscheidungen geht, wie Arbeitsmarktpolitik oder die fehlende Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen, die zu geringen Einkommen führen, sondern es liegt an den angeblichen Eigenschaften der Menschen, die dieser Gruppe zugerechnet werden. Die sind halt so.
Inhalte auf TikTok zu verbreiten, ist natürlich nur ein Teil von breit gestreuten Mainstreaming-Bestrebungen. Aber es zeigt ganz gut, wie strategisch AkteurInnen Plattformen nutzen können, um ihre Inhalte salonfähig zu machen und in die Gesellschaft zu tragen. Leider auch immer gerne vor anstehenden Wahlen.
Und gleichzeitig wird an der Stelle ein Gegensatz konstruiert zwischen der markierten Gruppe und der dominanten Mehrheitsgesellschaft. Das heißt, Gemeinsamkeiten und auch Individualität werden außer Acht gelassen und vermeintliche Unterschiede an der Stelle aber überbetont. Das heißt, es findet eine Polarisierung statt in der Hinsicht, die sind ganz anders als wir. Und genau mit dieser Unterscheidung versucht man dann am Ende die Benachteiligung, die stattfindet, zu rechtfertigen, zu sagen, diese Menschen gehören halt nicht dazu, die sind nicht so gut wie wir.
Solche Narrative funktionieren beim Mainstreaming so gut, weil es eben graduell und über einen langen Zeitraum hinweg passiert, also fast schon schleichend, da die Erzählungen eben immer wieder reproduziert werden.
Und dass etwas überhaupt zum Narrativ werden kann, erfordert, dass Geschichten immer und immer wieder auf die gleiche oder ähnliche Weise erzählt werden. Das heißt, es braucht auch verschiedene Sprecherinnen, die diese Geschichte immer und immer wieder erzählen und auf diese Weise auch eine Realität schaffen.
Okay, jetzt haben wir wirklich ausführlich darüber gesprochen, wie stark rechte AkteurInnen in Social Media und vor allem auf TikTok vertreten sind und da gefährliche Narrative verbreiten, die teilweise sogar Wahlen beeinflussen können.
Klingt alles erstmal sehr dystopisch und an der Stelle muss natürlich die wichtige Frage kommen, was können wir dem entgegensetzen und was passiert da vielleicht auch schon?
Mittlerweile gibt es ja zum Beispiel die Bewegung Hashtag Reclaim TikTok von AkteurInnen wie Fridays for Future, die sich durch mehr Präsenz auf TikTok rechtspopulistischem Content entgegenstellen möchten.
Ist ja schon mal ein guter Anfang, aber man muss auch dazu sagen, ja, rechte AkteurInnen sind oftmals im Fokus, aber wenn wir darüber sprechen, wie wir bestimmten Narrativen entgegnen, dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, dass es kein alleiniges Problem der Rechten ist, sondern ein gesamtgesellschaftliches Thema darstellt.
Genau, denn oft werden vor allem junge Menschen, die sich in digitalen Räumen aufhalten, sich selbst überlassen. Und genau da kann man eben ansetzen und beispielsweise inklusivere Narrative in der Gesellschaft etablieren.
Hier kommen wir wieder auf die Narrative Change Academy zu sprechen, die eben genau das tut und junge Menschen mit ihren persönlichen Geschichten zu Wort kommen lässt, die vielleicht sonst nicht gehört werden.
Also bis zur Narrative Change Academy gab es bisher keine postmigrantische europäische Akademie, die sowohl herkunfts- als auch religionsübergreifend zusammenarbeitet und Betroffene und Allies zusammenbringt, die sich mit Fragen der Mitgestaltung einer pluralen Gesellschaft beschäftigen. Dementsprechend konnten wir mit der Narrative Change Academy eine Lücke füllen und die Nachfrage ist und war sehr groß.
Ein Ergebnis dieser Zusammenarbeit war die Online-Kampagne Hashtag Unbox Stories, bei der Beteiligte Gegenstände auspacken, die Einblicke in persönliche Erfahrungen geben und über Gemeinschaft und Solidarität sprechen.
Aber natürlich ist es auch eine Mammutaufgabe, sich im Social-Media-Dschungel zu behaupten und junge Menschen zu erreichen. Das hat auch Kybra gemerkt.
Ja, also bei unserer digitalen Kampagne haben wir uns hauptsächlich auf Instagram fokussiert und es passieren sehr viele schnelle Vorgänge, viele Informationen und immer wieder kann auch aktualisiert werden und somit auch der Informationsfluss mit beeinflusst gewissermaßen. Und für uns war das zum einen eine Herausforderung, uns anzupassen an die, also Competing for Attention. Das war eine große Herausforderung. Nichtsdestotrotz hatten wir Erfolg dadurch, dass wir mit Influencern zusammengearbeitet haben, kollaborative Posts vorbereitet haben und die wiederum zu vermehrter Interaktion geführt haben. Darüber hinaus ist es möglich, bei digitalen Narrativen, beispielsweise über Instagram, die Daten zu mappen. Es kann sehr gut nachverfolgt werden, wie erfolgreich eben eine digitale Kampagne sein kann oder auch nicht.
Der Erfolg der Inhalte hängt auch davon ab, wie der ausgespielte Content wahrgenommen wird. Jasmin erklärt das mal.
Und dann auch mit der Kampagne einen Look zu kreieren, der einfach nicht zu politisch ist, sondern der anknüpft an die Ästhetik, die wir einfach auch auf Plattformen wie Instagram und TikTok haben. Also was Modernes, Schnelllebiges, was einen Zugang schafft, ohne dass man den Content gleich als politisch wahrnimmt und abstempelt.
Guter Tipp, den sollten sich so manche Parteien auch mal zu Herzen nehmen, wenn man sich deren TikTok-Game so anschaut. So, zum Ende kommen wir aber nochmal auf das Thema, mit dem wir auch gestartet haben, nämlich Wahlen. Ich frage mich, inwieweit sich Narrativkampagnen wie die bei der Narrative Change Academy tatsächlich auf anstehende Wahlen auswirken können.
Guter Punkt. Na, da hören wir doch mal, wie Jasmin das bewertet.
Wenn wir die AfD auf TikTok anschauen, dann erreicht die AfD auf TikTok dreimal so viele Nutzer wie alle anderen Parteien im Bundestag zusammen. Und deshalb ist es für uns ein Anliegen, digitale Räume nicht den Rechten zu überlassen, sondern hier mehr sichtbar zu werden, mehr Raum einzunehmen und auch Narrativkampagnen zu starten, die an die persönlichen Interessen, Erfahrungen und auch an die Lebensrealitäten junger Menschen anknüpfen.
Und wenn man es schafft, dass junge Menschen am Ende auch darauf vertrauen, dass mit der Abgabe der eigenen Stimme auch ein nennenswerter Einfluss auf politische Entscheidungen erfolgen kann, dann ist das auch ein Antrieb, am Ende wählen zu gehen.
Und ein weiteres Thema ist, die bewegliche Mitte für uns zu erreichen. Das ist auch etwas, was wir mit der Kampagne versucht haben. Das heißt, viele Gesellschaften driften auseinander, weil die Treiber gesellschaftlicher Spaltung stärker werden und die Menschen sich voneinander entfernen. Und das heißt, wir brauchen auch wieder mehr gesamtgesellschaftliche Erzählungen, Narrative, die uns einen und die uns nicht spalten. Das heißt, am Ende müssen wir Menschen spüren lassen, dass das Verbindende für uns stärker ist als das Trennende.
Na, das finde ich doch mal einen schönen Appell zum Ende, oder? Also, was nehmen wir aus der Folge mit? Rechte AkteurInnen haben deutlich früher verstanden, wie wichtig Plattformen wie TikTok sind, um WählerInnen zu mobilisieren.
Ja, und das schaffen sie am besten mit reißerischen und populistischen Inhalten, aber vor allem durch Narrative, die Emotionen auslösen, insbesondere Wut, Angst und Empörung.
Umso wichtiger ist es, diesen digitalen Raum nicht den Rechtspopulisten zu überlassen und die Macht der Narrative nicht zu unterschätzen. Die können nämlich zwar Hass und Spaltung vorantreiben, aber auch alternative und neue Geschichten von Menschen erzählen, die bisher weniger gehört wurden und so die Demokratie und Gemeinschaft stärken.
Genau, und Projekte wie das der Narrative Change Academy zeigen, dass wir vor allem jungen Menschen in solchen digitalen Räumen nicht sich selbst überlassen sollten und menschenfeindliche Narrative nicht schleichend in den Mainstream der Gesellschaft gelangen dürfen.
Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Und weil das Thema so wichtig ist, haben wir noch eine Folge zum Thema Rechtsextremismus und TikTok geplant, bei der es nochmal mehr um Prävention und Handlungsmöglichkeiten gehen wird.
Ich freue mich drauf.
Diese Folge ist, wie bereits erwähnt, Teil des Projekts Rekordar, bei dem es um die Analyse deutschsprachiger rechtsextremer Hassrede auf TikTok geht und wie diese zur Verbreitung ideologischer Inhalte und zur Mobilisierung strategisch genutzt wird.
Und wie in jeder Folge kommt hier wieder mein Lieblingsteil dieser Moderation, der Disclaimer.
Okay, wenn das so ist, dann überlasse ich dir die Bühne.
Diese Folge wird gefördert von der Europäischen Union. Die geäußerten Ansichten und Meinungen entsprechen jedoch ausschließlich denen der AutorInnen und spiegeln nicht zwingend die der Europäischen Union oder der Europäischen Kommission wider. Weder die Europäische Union noch der Fördermittelgeber können dafür verantwortlich gemacht werden.
Okay, Esther, dann würde ich sagen, genug Bildschirmzeit und TikTok für heute. Und jetzt ab in den Digital Detox, oder?
Ja, zumindest bis zur nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Ciao. Thank you.